Heute Morgen predige ich über den Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15 bis 21. Epheser 5, Vers 15 bis 21. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet voll Geistes und redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet in eurem Herzen dem Herrn. Saget allezeit Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank für alles. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Der Einstieg war der, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Ich denke, die meisten von uns kennen noch so eine alte Sanduhr. Manche haben das ja auch als Eieruhr in Kleinformat zu Hause, wo so die Zeit dahin rinnt, der Sand fließt von einem oberen in ein unteres Gefäß. Und man kann genau sehen, was noch an Zeit vorrätig ist, nämlich anhand der Menge von Sand. Stellen Sie sich unser Leben vor, wir hätten so ein Gefäß für die ganze Länge unseres Lebens. Der wäre also oben ein riesen Glasgefäß mit einer riesigen Menge Sand und unten ein genauso großes Gefäß und dann würde dieser Sand dort hinunterrinnen. Man könnte genau sehen an der Menge, die oben noch ist, ah ja, das habe ich noch vor mir und das schon hinter mir. Es wäre die sogenannte Verlaufszeit. Es rieselt einfach weiter. Die Bibel nennt diesen Begriff der Verlaufszeit Chronos. Kennen Sie Chronologie, Chronometer, Chronik? Steckt immer dieses Wort Verlaufszeit drin. Aber wenn es heißt, kaufet die Zeit aus, verwendet sie einen anderen Begriff, und zwar diesen Begriff Kairos. Es heißt so viel wie erfüllte Zeit, die Gelegenheit, die es nur jetzt gibt. Und die sollte man auskaufen, das heißt nützen, so gut es geht. Der Oberbegriff wäre sicher dieser schöne Psalmvers, meine Zeit steht in deinen Händen. Es heißt, gestalte meine Zeit, mach etwas daraus, aus jedem Tag und aus der ganzen Länge des Lebens, damit ich die Gelegenheiten, die du mir gibst, auch nutze. Gelegenheiten sind nicht immer außergewöhnliche Dinge, sind manchmal ganz normale Dinge, die ich auch ganz normal tue in Gottes Führung. Manchmal auch Dinge, die nicht wiederkehren. Vielleicht fordert Gott einem auf, so im Herzen, führ doch nochmal ein Telefongespräch, besuche noch jemand. Und man tut es auch und stellt fest, dass er eine Woche später schon tot ist oder einen Tag danach. Man hätte es einen Tag später gar nicht tun können, wenn man die Situation nicht genutzt hätte. Oder teil doch deinen Glauben an Jesus einmal mit, vielleicht siehst du den anderen nie wieder. Erfüllte Zeit, von Gott gefüllt, heißt nicht vollgestopfte Zeit. Gott stopft einem nicht voll, aber er erfüllt die Zeit, er ist ein Meister der Zeitplanung, wo die Dinge normalerweise immer zusammenpassen. Manchmal bleibt für irgendetwas sehr wenig Zeit, aber wenn wir unverschuldet für etwas nur wenig Zeit haben, dann wird es gewöhnlich trotzdem gut gelingen, weil Gott es zum Gelingen führt. Und das ist schön zu wissen. Gott, ein Meister der Zeitplanung, und er möchte, dass wir diese Zeit innerhalb der bösen Tage, in denen wir leben, weise nutzen. Weshalb ist unsere Zeit böse? Ich denke, die Menschen haben immer mehr Zeit, zumindest hier im Westen, und verbringen sie immer weniger mit Gott. Die Kriminalität nimmt in dem Maß, wie der Wohlstand zunimmt, auch zu. Die Familien zerfallen im selben Maß weiter. Leute reagieren sich an irgendwelchen anderen Personen ab, wie man es gerade jetzt wieder erlebte, die ihnen gar nichts getan haben, nur um ihren Frust irgendwo loszuwerden. Dieses Gesellschaftsspiel von Frustration und Aggression wird überall mitgespielt. Und da sollen wir weise sein, indem wir die Zeit auskaufen. Weise sind die Menschen, nicht die über einen besonders hohen Intelligenzquotienten verfügen, sondern die Leute, die ihr Leben von Gott gestalten lassen, weil Gott weise ist. Weisheit in der Bibel ist eine Form praktischer Lebensbewältigung in der Führung Gottes. Und wir sollen seinen Willen erkennen und tun. Der Wille für Sie und für mich kann sehr verschieden sein, er kann aber auch an vielen Punkten ganz gleich sein. Viermal steht in der Bibel, was der Wille Gottes ist, abgekürzt in dem Wort Werk mit 4 Buchstaben, aber am Ende mit G geschrieben. Der erste Punkt ist Wohltun, W, 1. Petrus 2, Vers 15. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Wohltun der Unwissenheit der törichten Menschen den Mund stopft. Oder Luther sagt sogar, das Maul stopft. Das heißt, dass wir nicht nur fromme Sprüche klopfen in unserem Leben, sondern auch Wohltun. Das heißt, dass man merkt, da kommt etwas Positives dabei raus. Dass Teenager ihren Eltern nicht nur sagen, komm mal mit, du glaubst ja selber nicht so richtig, sondern dass sie auch mal die Spülmaschine ausräumen oder irgendetwas ordnen. Dass Leute Zeit investieren füreinander und dabei gesegnet sind für sich und für andere. Wohltun, da geschieht etwas dabei. Und andere, die bisher nur sagten, das sind ja alles nur fromme Sprüche und Phrasen, die du da triffst, die merken, da steckt mehr dahinter. Und sie fangen erst einmal an zu schweigen, weil ihnen vielleicht die Kritik oder der Spott genommen wird. Das wäre der Wille Gottes, wohl zu tun. Das kann man mit Zeiteinsatz, mit Geld, mit Fantasie, mit vielem anderen tun. Der zweite Punkt ist das E nach dem W. E heißt eins sein, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und Heiligung bedeutet, dass wir eins sind und werden mit Jesus. Daher dieses E. Eins sein mit Jesus heißt auch, mit ihm Zeit zu verbringen, diese Einheit zu festigen im Gebet und im Umgang mit seinem Wort. Es ist also gut, auch solche Zeiten der Stille einzuplanen in seine Zeiteinteilung, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Wir wissen ja, dass der erste Schöpfungstag, den der Mensch erlebt hat, ein Tag der Ruhe war. Er wurde am 6. Tag geschaffen und der 7. Tag war ein Ruhetag. Er fing also gleich in dieser Ruhe und Stille mit Gott sein Leben an. Deshalb ist es gut, auch solche Ruhezeiten einzuplanen. Wir können das bewusst tun. Manchmal macht es Gott stellvertretend für uns, indem er irgendjemand zur Ruhe führt durch eine Krankheit, wobei ich jetzt nicht jede Krankheit so deuten möchte. Jemand sagte mal scherzhaft, manchmal legt Gott jemand aufs Kreuz, damit er neu nach oben schaut. Oder denken Sie sich den Paulus und sein Leben ohne die vielen Gefängnisaufenthalte. Aus diesen Gefängnisaufenthalten stammen meistens die Briefe, die wir haben im Neuen Testament. Dort hatte er ganz viel Zeit zu beten. Er konnte überhaupt nichts tun, aber er konnte Briefe schreiben und er konnte beten. Und ab und zu ist sicher auch ein Mitgefangener zum Glauben gekommen an Jesus. Auch Ruhezeiten sind Zeiten des Segens. Und denken Sie an Gottes Gericht über das Volk Israel, als er sie 70 Jahre verschleppt hat nach Babylon. Eine Begründung war dafür, dass sie ihrem Land 70 Sabbatjahre nicht gegönnt hatten. Jedes 7. Jahr sollte ein Sabbatjahr sein, wo die Leute nichts arbeiten würden. Sie würden die Felder nicht bestellen, sondern von den Vorräten des Vorjahres leben. Gott würde ihnen für 3 Jahre Vorrat geben und außerdem wächst auf dem Feld sowieso noch etwas ohne ihr Zutun. Sie haben diese Ruhe, dieses Nichtstun in der Gemeinschaft mit Gott nicht ausgehalten. Sie haben immer weitergearbeitet, rastlos, und dann hat Gott sie 70 Jahre in eine Zwangsruhe nach Babylon verschleppt und hat gesagt, jetzt wird euer Land 70 Jahre zur Ruhe kommen, die ganze Zeit, die ihr ihm nicht gegönnt habt. Denken Sie an den Kain. Kain in der Bibel, diesen Bruder von Abel, ja, ich kam gerade ins Stocken. Von dem heißt es dann, unstet und flüchtig wird er sein. Es gibt eine Unruhe in uns, die aus der Sünde geboren ist, wie bei dem Kain, so dieses unstete Leben, ständig in Bewegung, ständig in Veränderung, ja nicht zu sich selbst kommen und auch nicht zu Gott. Und dann dieses andere, Ruhen in Gott, dieses Einssein mit ihm. Auch Ruhezeiten sind wichtig. Ja, das erste war Wohltun, das zweite Einssein und das dritte, das R, heißt Rettung. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Rettung heißt, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus und vor dem Gerichtszorn Gottes gerettet werden. Der Gerichtszorn Gottes ist furchtbar. Das ist nicht irgendein Schreckgespenst für eine finstere Märchengestalt, sondern der Gerichtszorn Gottes ist so, dass er Menschen zerschlagen würde in der Zeit und in der Ewigkeit. Und davor werden Christen gerettet, indem nämlich Jesus sich am Kreuz von Gott tödlich treffen ließ, von seinem Gerichtszorn. Und das ist der Wille Gottes, dass wir mitwirken, dass Menschen gerettet werden. Haben Sie eine Gebetsliste, auf der Menschen stehen, von denen Sie möchten, dass sie Christen werden? Sind Sie bereit, Ihren Glauben anderen mitzuteilen, nicht nur durch Worte, sondern auch vielleicht, wenn es geht, durch das Verhalten? Spenden Sie Geld für Zwecke Gottes, wo andere Menschen zum Glauben kommen können durch diesen Einsatz? Gott führt oft Menschen zusammen, damit einer dem anderen ein Zeugnis wird für Jesus. Nicht immer nur mit Worten, aber die gehören zur gegebenen Zeit auch dazu, aber sicher mit Erwartung und Vertrauen. Rettung anderer Menschen. Und der vierte Punkt hängt damit eng zusammen, ist das Gebet. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Danket bei allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gebet hat wieder etwas mit Zeit zu tun, mit Gemeinschaft, mit Vertrauen, mit Erwartungen und ist sehr wichtig. Scherzhaft fragte ich mich, ist das Gebet, sind das die Rosinen im Kuchen oder ist es das Mehl des Kuchens? Nur als Vergleich. Ich denke, viele Leute denken, das Gebet seien die Rosinen so im geistlichen Leben. Ich denke eher, es ist das Mehl und wenn einer nur so wenig Mehl nimmt, wie er für Rosinen nehmen würde, ist es einfach zu wenig. Betend geschieht das, was Gott möchte und wir staunen über die Gebetszeiten, die Jesus hatte, obwohl er der Sohn Gottes war und ist, dass er manchmal eine ganze Nacht verbrachte, zum Beispiel ehe seine Jünger berief, einfach weil er gewiss sein wollte, dass er ganz in der Übereinstimmung mit Gott ist und hier das Richtige in der richtigen Weise tut und auch die richtigen Mitarbeiter gewinnt. Werk war die Abkürzung für den Willen Gottes, Wohltun, Einssein mit Jesus, Rettung von Menschen und Gebet. Ist die Frage, ob wir in diesen Punkten den Willen Gottes erkennen und auch tun wollen, sicher auch mit Vergebung versehen, aber auch geführt von ihm. Und dazu würde der nächste Punkt passen, dass wir voll Geistes werden und uns nicht mit Wein berauschen. Ich will einfach beides vergleichen. Wein im Sinne jetzt mal für Alkohol und Geist, klar, für den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist übrigens eine Person, also nicht ein Zustand, nicht eine Kraft, sondern eine Person. Aber die Wirkung von dem Alkohol und dem Geist Gottes ist manchmal, scheint ähnlich zu sein. Der Alkohol beruhigt. Deshalb trinken viele Leute ihn. Der Geist Gottes schenkt Frieden. Ist immer ein bisschen mehr. Der Alkohol führt zum Vergessen von Sorgen, aber im Geist Gottes lerne ich sie abzugeben an Gott. Der Alkohol löst oft die Zunge, indem Leute anfangen auszuplaudern, was sie so erlebt haben. Auch Dinge, die gar nicht für andere Ohren bestimmt sind. Der Geist Gottes führt mich dazu, dass ich auch ausplaudere, aber nicht vor anderen Leuten, sondern vor Gott, was in mir drin steckt, damit er mir das vergibt und mich reinigt. Und er löst auch die Zunge, um ein Zeugnis zu werden für Jesus. Der Alkohol macht passiv, er beschneidet die Interessen dessen, der sich ihm ergibt. Der Geist macht aktiv, indem er mich einsetzt für die Ziele und Zwecke Gottes. Der Alkohol führt zu einer Art Kumpanei. Ja, man hat so dann seine Kumpels, mit denen man sich versteht, weil sie auf ähnlicher Ebene leben. Der Geist Gottes schenkt Bruderschaft, Gemeinschaft untereinander. Beide versprechen ein Stück Freude im Leben. Der eine aber vertröstet nur und macht es schlimmer und der andere erquickt. Wenn der Geist uns erfüllt, geschieht es nicht durch übernatürliche Erlebnisse, sondern durch Vertrauen und Gehorsam. Der geisterfüllte Christ ist nicht einer, der sich zusätzlich noch einmal die Hände auflegen lässt, damit er jetzt noch mehr Geist empfängt. Da der Geist ja eine Person ist, ist er am ersten Tag meiner Wiedergeburt schon ganz in meinem Leben, Es geht nur darum, dass ich ihm die einzelnen Räume und Lebensbereiche öffne, damit er sie durchdringt. Wir sollen voll Geist werden, darum darf man auch beten. Nicht gib mir deinen Geist, den habe ich, wenn ich Christ bin, sondern erfülle mich mit deinem Geist, damit er alle Lebensbereiche durchdringt und mich leitet und mir auch die Freude an Gottes Wort immer mehr vermittelt, sodass ich es gerne aufgreife. Ja, dann heißt es, dass wir zueinander mit geistlichen Liedern reden sollen. Ist immer interessant, wenn man so Lieder singt. Die Lieder, die wir hier singen, sind ja oft schon 300-400 Jahre alt. Und trotzdem sprechen sie einem manchmal sehr persönlich an. Das heißt, in diesen Liedern werden geistliche Erfahrungen weitergegeben. Es gibt natürlich auch moderne Lieder, wo der Sprachschatz ein bisschen heutiger ist. Man wird oft angesprochen, weil die Erfahrungen, die dort mitgeteilt werden, ermutigend sind. Und ich finde es schön, solche Lieder sind Ermutigung, sind auch Gebet und Glaubenszeugnis von anderen Christen. Dazu kommt sicher auch die Frage, was ist eigentlich so mein Lieblingslied? Es wäre doch schön, wenn Sie sich mal gegenseitig fragen, vielleicht auch nachher beim Kaffee trinken, sagen Sie mir, was ist eigentlich Ihr Lieblingslied? Ich meine nicht ein Volkslied, sondern ein geistliches Lied, wobei das manchmal wechseln kann, je nachdem, in welcher Situation man ist. Und dann geht es um die Grundmelodie meines Lebens. Ist sie Vertrauen? Ist sie Sorge? Ist sie Bitterkeit? Ist sie Unzufriedenheit? Denn diese Grundmelodie wird irgendwo durchdringen, auch wenn ich sie nicht mit Worten sage. Sie wird einfach durchklingen im persönlichen Leben. Ja, und dann heißt es, saget allezeit Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Dank für alles. Allezeit Dank für alles. Das ist eigentlich eine Herausforderung, weil es in unserem Leben ja auch Dinge gibt, die uns nicht so gut gefallen. Und wenn es heißt, danken für alles, hieß es ja auch, dass ich auch diese Dinge von Gott her annehmen lerne. Danken heißt für mich in erster Linie annehmen lernen, gerade bei solchen Dingen. Und ich denke an ein Beispiel, das viele kennen, es ist sehr beeindruckend. Corrie ten Boom war eine holländische Evangelistin, ihre Schwester Betsy ten Boom war mit ihr zusammen in einem deutschen KZ im letzten Krieg, weil sie Juden versteckt hatten bei sich im Haus. Und sie wurden in diesem KZ dann in eine neue Baracke verlegt und in dieser Baracke gab es, soweit ich weiß, Flöhe. Und diese Betsy sagte gleich, ich habe in meiner Bibel gelesen, dass wir immer dankbar sein sollen und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also lasst uns für diese Flöhe danken in der Baracke. Und die Corrie fand das ein bisschen ungewöhnlich, für Flöhe auch noch zu danken. Aber sie haben es dann doch getan und stellten erst hinterher den Segen dieser Flöhe fest. Das heißt, es kam kein Aufseher in diese Barke hinein, weil keiner Flöhe haben wollte. Insofern waren sie immer ungestört, unkontrolliert, solange sie in dieser Barke waren. Sie konnten ungestört beten, Bibelstunden halten und einen freien Austausch haben, nur aufgrund dieser Flöhe. Die eine hatte schon dafür gedankt, obwohl sie gar nicht wusste, wofür es gut ist. Ich denke an eine andere, an ein junges Ehepaar, das hier in der Gemeinde gewesen war, wo sie dann einen Autounfall hatte. Sie hatten lange Jahre keine Kinder bekommen und bei diesem Autounfall wurde sie verletzt, musste ein Vierteljahr lang ruhen. Und in dieser Zeit hat sich dann eine Schwangerschaft entwickelt, wo sie ein gesundes Kind bekam und später noch ein zweites. Das heißt, Dank auch für Schwierigkeiten, durch die Gott auch hindurch segnen kann. Danken sollten wir nicht für Sünde, weil das schlecht wäre, weil das ja Gott nicht ehrt. Seid dankbar alle Zeit in allen Dingen. Wir sind oft wenig dankbar. So eine Testfrage könnte man sich selbst stellen, wenn man danken lernen möchte. Wie würde ich darauf reagieren, wenn mir Folgendes fehlt? Wenn ich keinen Arzt mehr zur Verfügung hätte, wenn die Gesundheit irgendwo weg wäre, wenn plötzlich finanziell hier in dem Land manches zusammenbrechen würde, wenn plötzlich die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr funktionieren oder die Post. Und dann würde man immer merken, was einem fehlt, wofür man eigentlich dankbar ist, ohne es zu wissen. Und dann könnte man so ziemlich für alles danken. Ich denke auch jeden Tag für die Menschen, die einem persönlich als Wegbegleiter an die Seite gestellt sind, weil man nie weiß, wie lange wir diese Gemeinschaft haben. Als letztes noch ein Punkt zu diesem Danken. Ich denke, zum Punkt Zeit und Dank lässt sich etwas verbinden. Wir leben ja gerade im Herbst, die Blätter verfärben sich, es ist noch sehr schön. Ich denke, dass es im Leben auch solche Jahreszeiten gibt. Es gibt eine Zeit des Frühlings, vielleicht diese Jugendzeit, so bis 20, plus minus, wo so die Knospen da sind, Erwartung, Schönheit, alles blüht. Und dann so mehr die Sommerzeit, vielleicht so 40, 45 bis dahin, wo man aufbaut und sieht, was man alles erreichen kann, beruflich, familiär, bis dahin, dass man vielleicht eine Wohnung kauft oder ein Haus bauen kann, wo die Dinge heranwachsen. Und dann der Herbst, vielleicht mehr so 40, 45 bis 60, 65, wo schon so die ersten Blätter sich verfärben, sieht man oft auch schon äußerlich so an den Haaren, und wo aber Früchte da sind und wachsen, wo man ernten kann, was bisher gewachsen ist. Und das finde ich auch gut, so eine Erntezeit zu haben im Leben, wo man eigentlich sagen kann, vielen Dank, das ist jetzt in diesem Leben gewachsen und ich darf auch diese Früchte einsammeln. Ja, und dann käme die Winterzeit, wo sich nicht mehr so viel verändert, wo die Blätter, auch der Rest noch abfällt, der noch hängt, wo man denkt, es tut sich nichts mehr. Man muss eigentlich jetzt von den Vorräten leben, was man so bisher geerntet und gesammelt hat. Das kann man jetzt anwenden und verbrauchen. Aber in dieser Winterzeit tut sich doch etwas. Da werden nämlich diese Knospen weiter geformt und gefestigt, die dann wieder zu Blüten werden. Und ich denke gerade im Alter, wo so vielleicht eher dieser Winter ist, wo manches kühler ist, man sich mehr zurückzieht in die warmen, aber auch kleinen und engen Räume, Lebensräume, die noch bleiben, dass da die Knospen wachsen, und zwar die Knospen der Hoffnung, gerade auch, dass dieses Leben in der Ewigkeit ganz neu zum Blühen kommt, wenn ich Jesus kenne. Und ich denke, das sollte ein Punkt sein, auf den sich jeder Christ freut, dass er nicht nur sagt, oh, jetzt ist Winter in meinem Leben, sondern dass er ganz bewusst sich freut an dieser Hoffnung, die er durch Jesus hat. Und es ist gut, jede Jahreszeit anzunehmen, nicht nur zu sagen, im Winter, wie schön wäre es doch, wenn ich nochmal diesen Frühling hätte, das bringt gar nichts, sondern einfach auch Gott zu danken für die Lebenszeit, in der der Einzelne ist. Der letzte Punkt hier heißt noch, seid einander untertan in der Furcht Christi. Untertan hieße also, einander zugeordnet zu leben. Das heißt, verplane deine Zeit nicht nur alleine, sondern auch mit anderen Christen gemeinsam. Sei bereit, auf sie zu hören und auch zu achten, und sei kein Einzelgänger. Wenn ich versuche, das noch einmal zusammenzufassen, war der Einstieg die Sanduhr, eine Zeit, die einfach verläuft, die immer weiter dahin fließt. Gottes Zeit ist aber die erfüllte Zeit, die er gestaltet, indem ich betend sage, Herr Jesus, meine Zeit steht in deinen Händen. Und der Wille Gottes, der da geschehen kann, ist das sogenannte Werk, Wohltun, eins sein, an der Rettung anderer mitarbeiten und Gebet. Der Geist möchte uns erfüllen und uns eine gute Lebensmelodie geben und zur Dankbarkeit leiten, die Gott ehrt, indem wir dabei auch aufeinander achten und Gott lieben. Hab Dank, lieber Vater, für dieses Geschenk der Zeit. Danke, Herr Jesus, dass wir unser Leben für Zeit und Ewigkeit deinen Händen anvertrauen dürfen, damit du es gestaltest und formst, damit wir erfüllte Zeit haben und nicht nur vollgestopfte oder Verlaufszeit. Danke, dass du ein Meister der Zeitplanung bist, dass du unserem Leben einen persönlichen Sinn gibst und dass auch die Dankbarkeit zunimmt und dich ehrt. Amen.